Der Name Roberto Szymanowski ist mit dem Begriff Facebook-Gesellschaft verbunden. So heißt eines ihrer Bücher über dieses Phänomen. Und alles, was mit der Facebook-Gesellschaft zusammenhängt, werden wir in der nächsten Dreiviertelstunde vor allem sprechen. Facebook ist inzwischen so populär, so verbreitet und Mark Zuckerberg, der Gründer der sozialen Plattform, so bekannt. In 4 oder 8 Jahren, wenn Trump weg ist, wird Zuckerberg als Präsident der Vereinigten Staaten kandidieren. Dieses Szenario, Herr Szymanowski, entwerfen Sie und sagen auch, wie der Facebook-Gründer das machen wird. Als Präsidentschaftskandidat wird Zuckerberg den Fortschritt der Forschung durch Big Data preisen. Er wird die weltverbessernden Resultate der künstlichen Intelligenz loben und er wird allen das Gefühl geben, dass sie in der bisher besten aller Welten leben, dank digitaler Technologie. Dieses Szenario ist in gewisser Weise die Weiterentwicklung Ihrer Aussage, Facebook und Big Data verändern unaufhaltsam die kulturellen Werte. In welcher Weise verändert Facebook unsere kulturellen Werte schon jetzt, Herr Szymanowski, ohne dass Mark Zuckerberg erstmal Präsident der Vereinigten Staaten werden muss?
Also ob er Präsident der Vereinigten Staaten werden wird, das Gerücht gibt es ja. Und wie Sie an dem Szenario, das ich da in meinem neuen Buch entwickle, gesehen haben, gibt es auch, wie ich finde, gute Argumente dafür, dass er einige Chancen haben könnte. Aber zunächst dazu, was er schon angerichtet hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und das weiß ja jeder, er hat den Freundschaftsbegriff verändert. Und es hat dazu geführt, dass wir anders uns befreunden, dass wir anders in Freundschaftsgruppen oder Bekanntenkreisen kommunizieren und dass die sozialen Netzwerke uns ihre Bedingungen aufdrängen, denen wir uns kaum noch entziehen können. Also wenn Sie junge Leute fragen, die kein WhatsApp oder Facebook haben, also Facebook ist bei jungen Leuten ja nun nicht mehr so aktuell, nicht mehr so populär, aber WhatsApp und damit immer noch Mark Zuckerbergs Unternehmen, wenn Sie die fragen, die können sich der Gruppendynamik oder des Gruppenzwangs da teilzunehmen fast gar nicht mehr entziehen und zwar nicht nur, weil sie dann aus der Information herausfallen und nicht wissen, wo die Freunde sich verabreden oder weil sie die erledigten Hausaufgaben, die dann dort rumgeschickt werden, nicht bekommen und sie selber machen müssen, sondern auch, weil dann die Gruppen, Leute, die in der WhatsApp-Gruppe sind, dann glauben, dass sie sich dem absichtlich entziehen, weil sie was Besseres seien. Und dann kann es sogar sein, dass die, die dann gar nicht bei WhatsApp sind, gemobbt werden und zwar umso einfacher, weil sie eben nicht da sind und jeder jetzt auf sie reinhauen kann. Und das sind interessante Phänomene, die mit den neuen Medien verbunden sind. Dinge, die jetzt stellvertretend dafür stehen, wie die neuen Medien, die sozialen Netzwerke und das Leben des Menschen verändern.
Sie beschreiben Facebook und das gilt mit Sicherheit auch für andere soziale Plattformen, wie zum Beispiel WhatsApp, die Sie gerade erwähnt haben. Sie beschreiben die als Sozialisationsinstanz. Jetzt muss man fragen, wozu wird man erzogen oder wenn man es etwas strenger formulieren möchte, wozu wird man diszipliniert, wenn man sich in diesen sozialen Medien bewegt?
Naja, also Sozialisationsinstanzen, das sind ja zunächst die Eltern, ja, aber dann gibt es die sogenannten Exosozialisationsinstanzen, das wäre die Schule, das wären die Medien oder eben jetzt die sozialen Netzwerke. Und die sagen uns, wie man sich faktisch verhält in einer Gemeinschaft zum Beispiel, wie man dort miteinander umgeht und geben uns die Bilder dafür vor oder die Paradigmen. Und das heißt für die sozialen Netzwerke wie Facebook, dass man sich halt darstellt, sein Leben darstellt.
Und diese Bilder, es werden ja sehr viele Bilder gepostet auf Facebook oder vieles geschieht über Bilder, sind dann oft Magic Moments, wie man in der digitalen Blase sagt. Also da setzt man auf Visualisierung, ganz sachlich gesprochen. Man visualisiert die Erlebnisse, die man selber hatte und man emotionalisiert sie doch vor allem. Ist das auch etwas, wozu ein soziales Medium quasi diszipliniert?
Ja gut, das wäre jetzt eine seltsame Formulierung, eine Disziplinierung zur Emotionalisierung. Also man würde eher vermuten, dass man zur Rationalisierung diszipliniert wird, weil das Emotionale, das Intuitive, Spontane ist. Wozu man diszipliniert wird, ist, dass man die Erlebnisse immer gleich mitteilen muss, mit dem Nebeneffekt, dass man sie dann auch weniger selbst wahrnimmt, weil man immer gleich daran denkt, wie man jetzt die Gemeinschaft, die Gruppe, die Freunde auf Facebook oder die WhatsApp-Gruppe mit einbezieht in das, was man gerade erlebt. Das heißt, der Moment selbst geht dann schon verloren, weil man ihn ja mitteilen will. Und das ist eine Art, der Veränderung unseres Umgangs mit uns selbst und mit dem, was wir erleben und mit anderen. Meine Theorie ist ja, das entwickle ich ja in dem Buch Facebook-Gesellschaft, dass man auch vor den Momenten flieht, in das Mitteilen der Momente mit anderen. Und das ermöglicht uns Facebook, das ermöglicht uns WhatsApp. Und das ist eine viel wichtigere Funktion, viel wichtigere Motivation für uns, daran teilzunehmen, weil wir nie mehr mit einem Augenblick allein sind. Allein zu sein mit sich und mit dem Moment, den man erlebt. Das bringt die Gefahr mit sich, dass man reflektiert und auch darüber, wie erlebe ich das jetzt? Was mache ich jetzt damit? Wer bin ich selbst? Wohin will ich? Wohin gehe ich? Also dann kommen all die großen philosophischen Fragen auf uns zu. Und je weniger wir in der Lage sind, die noch zu beantworten, und das ist ja das Problem des post- oder spätmodernen Individuums, umso weniger wollen wir diese Erlebnisse, diese Augenblicke und brauchen die Zerstreuung. Und jetzt haben wir faktisch diese Möglichkeit überall durch die sozialen und mobilen Medien und können jederzeit uns in diese Parallelwelt entziehen, in die Parallelwelt unserer sozialen Netzwerke. Und das tun wir dann auch, indem wir mitteilen, was wir gerade erleben und dann sofort darauf schauen, wie viele Likes wir dafür bekommen und wie das, was wir erleben oder eben nicht erleben, weil wir damit beschäftigt sind, es mitzuteilen, wie das von anderen wahrgenommen wird.
Und was machen wir dann dort? Machen wir das, was Mephisto von Faust gerne hören würde? Könnte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön?
Dann magst du mich in Ketten schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Genau. Ja, das wäre so eine Frage, ne? Ob wir dann die Wette an Faust verlieren, weil wir den Augenblick immer festhalten, den Faust ja nicht festhalten darf, weil er ständig strebend sich bemühen muss, die Welt besser zu verstehen und auch zu verändern, während wir den Augenblick ständig festhalten. Dann wären wir faktisch die Verlierer und müssten vom Teufel geholt werden, wenn wir eine solche Wette eingingen. Aber ich glaube, dass das Problem komplizierter ist. Ich glaube, dass wir gerade auf eine andere Weise den Augenblick nicht festhalten, indem wir ihn eben mechanisch festhalten und mitteilen. Aber wir wollen auch nicht in die Zukunft. Also wir haben faktisch gar keine Zeit mehr, in der wir leben. Die Vergangenheit bedeutet uns nichts mehr. Das ist die Befreiung des Individuums von den kulturellen Geschichten, in denen es früher verfangen war und die sein Leben bestimmten. Das trifft für uns nicht mehr zu, für den modernen, spätmodernen Menschen. Wir haben aber auch kein Zukunftsmodell, an das wir glauben und für das wir uns einsetzen. Bliebe nur noch die Gegenwart. Und die ertragen wir genau aus diesem Grunde eben auch nicht. Und die müssen wir dann austauschen gegen die Parallelwelt in den sozialen Netzwerken.
Das ist ja auch die Geschwindigkeit, in der man das tut. Also man muss ja sofort reagieren oder möglichst bald reagieren. Man denkt gar nicht groß nach. Das drücken Sie als Wissenschaftler natürlich anders aus. Sie sagen, auf der Strecke bleibt zum Beispiel die Reflexion oder die Reflexionsfähigkeit. Und dann gibt es noch viele andere Sätze in Ihren Büchern, die beginnen mit der Formulierung, auf der Strecke bleibt. Auf der Strecke bleibt zum Beispiel das komplexe Argument, schreiben Sie. Auf der Strecke bleibt die Anstrengung und der mühsame Versuch des Welt- und Selbstverstehens, Klammer auf, zugunsten amüsanter Banalitäten.
Ja, und was ich damit meinte, ist, dass eine Selbstreflexion oder eine Selbstnarration, wie wir sie früher kannten oder wie es sie in anderen Formen auch heute noch gibt, etwa in Briefen oder in Tagebüchern, natürlich ganz anders abläuft als jetzt in den sozialen Netzwerken. Aber jetzt sind viel mehr Menschen damit beschäftigt, ihr Leben ständig darzustellen. Aber mein Ansatz ist, dass sie weniger dabei über sich selbst lernen, sich weniger kennenlernen, weil sie eben nicht niederschreiben, was ihnen begegnet ist, weil sie nicht versuchen, das in Worte zu fassen, im Tagebuch oder eben in Briefen, jemand anderem verständlich zu machen oder eben auch in der Begegnung nach dem Urlaub oder nach einem Kinobesuch, ja, dass man dann sich zusammensetzt mit Freunden und jetzt darüber diskutiert, sondern weil sie es immer gleich posten und zwar vorrangig, wie sie sagten, visuell, also mit Bildern und wenig Textmaterial. Das heißt, sie müssen die Sachen nicht mehr benennen. Und damit müssen Sie auch nicht über das reflektieren, was Ihnen begegnet. Also wenn ich ein Foto mache, das ist natürlich eine Art mechanische Reproduktion der Realität, wie sie mir begegnet. Und ich muss ihr nicht mal einen Namen geben. Da gibt es natürlich Namen, man gibt dann noch einen witzigen Kommentar hinzu. Also es läuft ja nicht ohne Worte ab und es läuft auch nicht ohne Kommentierung ab. Aber was ich meine ist, dass die längere Reflexion über, sagen wir mal, problematischere Dinge oder komplexere, tiefere Erfahrungen, wie etwa nach einem Film, wo es nicht mit einer schnippischen Bemerkung zu einem Bild getan ist, dass man solche Reflexion dann nicht mehr so unternimmt, weil das Medium selbst uns nicht dazu einlädt. Und weil wir eben viel zu viel kommunizieren jetzt mit viel zu vielen und auf viel zu viel Kommunikation auch reagieren müssen, haben wir auch nicht mehr die Zeit für solche vertieften Kommunikationen. Es muss in der Tat alles sehr schnell gehen und das steht einer langsamer, aber tiefer denkenden Kommunikation entgegen und das wäre dann eben diesen Medien zum Vorwurf zu machen, dass sie uns das faktisch austreiben und dass das eben, wie ich offenbar sehr oft in meinen Texten schreibe, es ist mir gar nicht so aufgefallen, auf der Strecke bleibt.
Lautet der Vorwurf dann nicht eigentlich Verdummung?
Ja, die Visualisierung führt insofern zu einer gewissen Verdummung, weil sie eben uns eben das Reflektieren austreibt.
Das ist ein durchaus alter Vorwurf in der Medienwissenschaft, den findet man bei Horkheimer und Adorno schon in der Dialektik der Aufklärung, das berühmte Stichwort der Kulturindustrie, das uns durch Amüsement von Kritik abhält, von der Negation der Verhältnisse, wie die kritische Theorie das nennt. Das findet man auch bei Neil Postman in seiner Medienkritik. Wir lenken uns so sehr ab, dass wir uns zu Tode amüsieren. Diese These hat er in einen Buchtitel verwandelt. Und nun sagen Sie auch, Verdummung findet statt, diesmal ist Facebook dran. Und Sie schreiben, das ist kein Nebeneffekt. Was dann?
Was ich damit meine ist, es ist kein Unfall auf dem Datenhighway etwa, sondern es ist die logische Konsequenz. Ich denke, man sollte die kritische Theorie da wieder aus der Mottenkiste hervorholen. Vor allen Dingen, weil ja jetzt so vieles ganz anders zu sein scheint, als das damals mit der Kulturindustrie war, wo man ja vom passiven, dummen Zuschauer gesprochen hat. Und jetzt haben wir die Partizipationskultur, wir haben Interaktivität, jeder ist irgendwie mitbeteiligt, wir schaffen die Inhalte selbst, wie es heißt, das Web 2.0. Und wie kann man da noch von dem passiven Zuschauer sprechen, vom passiven Publikum, das da zerstreut wird und von der Kulturindustrie etwa zum Objekt gemacht wird? Und das Interessante ist, dass wir gerade in dieser Partizipation, aber in diesem Karussell der Interaktivität, dann am Ende zu diesem Nachdenken nicht kommen. Und das hat dann faktisch die gleiche Wirkung, wie die kritische Theorie der Kulturindustrie vorwar. Nur ist es eben kamoufliert, faktisch verkleidet im Mantel der Demokratisierung, weil jetzt jeder sprechen kann, jeder teilnehmen kann, jeder selbst produzieren kann. Und das entspricht erstmal durchaus Forderungen auch linker Intellektueller. Aber es hat eben nicht die Funktionen am Ende und nicht die politischen Konsequenzen, die sich linke Intellektuelle damals davon versprachen, wenn Medien interaktiver werden würden.
Da sind wir vielleicht beim zentralen Instrument der sozialen Medien, insbesondere bei Facebook. Daumen hoch, Daumen runter, der Like-Button, der die Welt dualistisch einteilt. Da gibt es eben nur ein Entweder-Oder, Ja oder Nein, wahr oder falsch, Freund oder Feind. Man kann sich auch entfreunden, wenn man will, natürlich auf Facebook. Man gehört dazu oder nicht. Das ist wieder binäre Code des Computers. Der kennt auch nur 1 oder 0. Nun sagen Sie, diese Komplexitätsreduzierung, indem man die Welt immer in Schwarz oder Weiß einteilen muss, weil das Medium das so vorgibt, sei in letzter Konsequenz hochpolitisch. Warum ist die hochpolitisch?
Naja, es ist hochpolitisch, weil wir in ganz banalen Alltagssituationen, wenn es um Urlaub geht oder um ein Musikvideo oder ein Katzenfoto oder was auch immer, diese dualistische Reaktionsweise einüben. Wenn wir immer nur mit Ja, Nein antworten und nicht mehr dazwischen, nicht mehr nuanciert auf etwas eingehen, dann ändert sich sozusagen die Mentalität der Kommunikation für uns. In diesem Falle könnte man sagen, es macht doch nichts, was soll man groß komplex über Katzenfotos reden, ne? Aber es geht ja nicht nur um Katzenfotos, es geht auch um längere Artikel, Zeitungsartikel, Texte oder so, die nicht immer politisch sein müssen, aber die schon eine komplexe Reaktion vertragen würden. Aber das Medium verträgt sie nicht oder zumindest suggeriert uns nicht oder lädt uns nicht ein zu einer komplexeren Reaktion, weil man das auf sozialen Netzwerken oder in Textmessengern nicht macht, zu lange über etwas zu reden. Und indem wir eben mehr Zeit in dieser Form der Kommunikation miteinander verbringen, lernen wir auch immer mehr, sehr präzise Ja oder Nein zu etwas zu sagen, statt dazwischen nach den Nuancen zu schauen. Und wenn es dann einmal politisch wird, dann sind wir nicht darauf vorbereitet, jetzt plötzlich umzustellen, den Kommunikationsmodus auf komplex, nuanciert. Und du wolltest auch statt entweder oder.
Das heißt dann, die sozialen Medien bereiten nicht wirklich darauf vor, konstruktiv auch mit Argumenten der Andersdenkenden oder der politischen Gegenseite umzugehen, weil ja auch erfahrungsgemäß viel weniger disliked wird, als geliked wird.
Das würde ich sagen, ja. Und zwar nicht nur, weil sie diese anderen Perspektiven ohnehin herausfiltern, mit unserem Willen oder auch ohne unser Wissen, das berühmte Problem der Filterblasen, sondern weil sie diesen Modus des auf das andere Argument wirklich sich einlassen, weil sie diesen Modus nicht trainieren. Ich denke, dass sie auf dieser strukturellen Ebene schon das subvertieren, was die Grundlage für eine demokratische politische Meinungsbildung ist.
Verspielt Facebook deshalb täglich das Tafelsilber der aufgeklärten Öffentlichkeit? Das war natürlich ein Zitat.
Ja, genau, das meine ich damit. Ja.
Auf der Strecke bleibt also das Verständnis für den Fremden, um Ihre Formulierung auf der Strecke bleibt, noch einmal aufzugreifen?
Ja, das Verständnis für den Fremden bleibt auf der Strecke. Wir können zwar uns mit allen möglichen Fremden verbinden und wir verbünden uns auch mit ihnen auf der Ebene der banalen Kommunikation oder der phatischen Kommunikation, also einfach des Sprechens um des Sprechens willen. Aber wenn es problematisch wird, das merkt man dann immer wieder in verschiedenen Netzwerken, in verschiedenen Ländern, in Wahlperioden, wenn es dann politisch wird, dann kommt es sehr schnell zu Zuspitzungen, zu Polarisierungen und zu Entfreundungen, weil man dann offenbar doch nicht darauf vorbereitet ist, mit der Ansicht des anderen, mit dem man ja auf Facebook befreundet ist, umzugehen. Und ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, dass diese Ansichten dann selbst sehr polarisierend hervorgebracht werden, also dass es dann auch schwer ist, sich auf sie einzulassen, selbst wenn das befreundete Partner sind, Facebook-Freunde. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass auf Facebook natürlich dann weniger das politische Programm diskutiert wird der anderen als deren Verhalten oder persönliche Aspekte. Und dass sich das dann sehr schnell hochschaukelt zu einem Argumentum ad hominem gegen diese Politiker, statt auf die Sachfragen, die politischen Aspekte, die sie vertreten, einzugehen.
Das ist das, was Eli Pariser, dem man den Begriff der Filterblase oder zumindest dessen Popularisierung zu verdanken hat, Autopropaganda nennt. Man lullt sich ein in einen Kreis von Gleichgesinnten, und dort entstehen nun nicht nur harmlose Kommentare oder der Austausch von Banalitäten oder, wie Sie es gerade genannt haben, phatische Kommunikation. Der Tübinger Rhetorikprofessor Gerd Uding hat das, glaube ich, mal soziales Geräusch genannt. Also nicht nur das entsteht dort, sondern es gebiert auch Hasskommentare und Gewaltandrohungen. Das ging so weit, dass die Münchner Staatsanwaltschaft sogar mal ein Verfahren gegen Mark Zuckerberg eröffnet hat, wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Volksverhetzung. Nehmen wir einfach mal an, Facebook wäre nach den Regeln der deutschen Rechtsprechung ein Verbrecher. Worin, Herr Szymanowski, bestünde denn nun das Verbrechen von Facebook?
Es ist halt schwer, Facebook diesen Vorwurf zu machen, weil wir da auf der inhaltlichen Ebene argumentieren. Oder sagen wir so, es ist schwer, Facebook den Vorwurf zu machen, solange wir auf der inhaltlichen Ebene diskutieren und sagen, hier sind rechtspopulistische Kommentare oder Hasskommentare oder volksverhetzende Kommentare. Denn dafür ist Facebook nicht verantwortlich, welche Inhalte dort stehen. Wofür Facebook verantwortlich ist, sind die Kommunikationsbedingungen, die es denen, die sich auf Facebook treffen und ihre Meinungen austauschen, schafft. Und was ich in meinen Büchern numerischen Populismus nenne oder das dualistische Bewertungssystem oder eben diese Zeitnot, unter der Kommunikation passiert. Und das führt eben dazu, dass polarisierte Kommunikation mit Entweder-Oder-Oppositionen stärker trainiert wird als ein sich auf den anderen einlassen. Das kann man dann Facebook vorwerfen, denn es ist bekannt, dass Facebook die User auf der Website halten will, denn das ist ja das Geschäftsmodell, dass es Kontaktzeit an die Werbekunden verkauft. Und um sie da zu halten, muss es sie unterhalten mit möglichst sensationellen, aufregenden, unglaublichen Kommunikationssegmenten. Und da ist natürlich eine Meldung über einen Pornoring in einer Pizza von Hillary Clinton betrieben viel interessanter als eine sachliche Analyse von Obamacare. Deswegen hat Facebook ein Interesse daran, solche Meldungen zu favorisieren und andere rauszufiltern, die jetzt nicht so unterhaltsam sind. Diese Filterung passiert dann ganz klar aus ökonomischem Interesse. Und diesen Vorwurf könnte man dann machen, dass es also die Volksverdummung in Kauf nimmt aus ökonomischer Gier heraus.
Das sind die Gewächshausbedingungen, die Facebook schafft. Und darin würde dann auch eigentlich das Verbrechen bestehen, nicht in den Inhalten, sagen Sie.
Genau, in diesen Kommunikationsbedingungen, die es schafft und die es aber auch absichtlich verschärft in eine Richtung, obwohl Sie wissen könnten, dass das problematisch ist für die politische Meinungsbildung.
Wie beurteilen Sie denn vor diesem Hintergrund, Herr Szymanowski, nun die politische Initiative, Betreiber sozialer Medien letztlich doch dafür verantwortlich zu machen, wie lange zum Beispiel beleidigende Inhalte, Hassinhalte, rechtsextreme Inhalte, volksverhetzende Inhalte auf dieser Plattform stehen und sie dazu verpflichten? Und wenn sie es nicht tun, dann folgen daraus hohe Geldstrafen inzwischen, diese vom Netz zu nehmen.
Ich betrachte das erstmal als eine Kapitulation des Internets gegenüber den eigenen Utopien, nämlich an den Gatekeepern vorbei zu kommunizieren, unabhängig von staatlichen Institutionen. Jetzt hofft man, und das geht ja auch von vielen Teilnehmern der sozialen Netzwerke aus, dass der Staat sich da wieder einmischt, den man vorher nicht da haben wollte, ne? Barlos Unabhängigkeitserklärung des Internets vom Staat. Man hofft, dass der Staat sich da wieder einmischt und irgendwie dafür sorgt, dass Hasskommentare nicht erlaubt sind.
Also muss man kurz erklären, John Perry Barlow hat 1996 beim Weltwirtschaftsforum in Davos diese Unabhängigkeitserklärung des Internets veröffentlicht. Und der erste Hauptsatz dieser Unabhängigkeitserklärung lautet eigentlich, dass Staaten nichts zu regieren haben im Internet, sich auch raushalten sollen. Damit sind nicht nur die Regierungen draußen, damit sind auch die Experten draußen, die Diskurspolizei, wie man es genannt hat, ist draußen. Was Sie vorhin erwähnt haben, man kann direkt kommunizieren und davon hat man sich eigentlich eine Erneuerung der Demokratie erhofft. Und jetzt geht der Weg in die umgekehrte Richtung mit dieser politischen Initiative.
Genau, jetzt versucht man halt den Staat wieder hineinzubringen und der Staat versucht auch seine Informationshoheit, die er damals in den 90er Jahren an das Internet verlor, das ja keine Grenzen kennt, zurückzuholen. Und das nenne ich halt die Kapitulation dieser Digital Nation, die man damals ausrief oder auf die man damals hoffte. Es gibt Vorschläge dafür, dass man das von unten, also nicht von oben durch Gesetze löst, sondern von unten durch Initiativen. Diese Initiative, eine Facebook-Gruppe, Ich bin hier zum Beispiel, die dann eben Menschen, die Hasskommentaren ausgesetzt sind, zu Hilfe eilt in Chatgroups oder in Kommunikationskontexten und in deren Interesse, zu deren Verteidigung dann Kommentare abgibt, um ein Gegengewicht zu den Trollen oder denen, die die Hasskommentare schreiben, zu setzen.
Nun ist ja ganz interessant, dass dieses Phänomen offenbar kein wirklich neues ist. Wir leben im Jahr 2017. Theodore Rostek, der Historiker der kalifornischen Gegenkultur, hat 1986 ein Buch geschrieben. Das heißt 5 Jahre bevor das Internet überhaupt losging. Und hat dasselbe schon beobachtet in Chatrooms, die man damals in den 80er Jahren noch gebildet hat, indem man sich etwa bei CompuServe, auch schon einem kommerziellen Anbieter, über das Telefonnetz und ein Modem verbunden hat. Auch dort waren schon rechtsextreme, sexistische, faschistische, beleidigende Äußerungen noch und nöcher zu finden. Also das Phänomen ist alt. Trotzdem gab es den Gründungsmythos des Internets in den 90er Jahren, den Sie beschrieben haben, der immer darauf abzielte, dass man dort eine Digital Nation oder eine Weltgemeinschaft, wie John Perry Barlow es sagte, errichtet, wo die Gesellschaft mit sich selbst ins Gespräch kommt. Das ist die Formulierung, die Mark Zuckerberg gerne formuliert. Woran ist denn diese Utopie, könnte man es nennen, letztlich gescheitert?
Damals, als es diese Utopien gab, gab es ja wenige im Netz. Es gab ja eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich auch dafür interessierten und von denen man annehmen konnte, dass sie in einer natürlichen Oppositionsstellung zu dem, was offline ist, stehen. Mit der Kommerzialisierung des Internets dann, als es vom Militär den Universitäten übergeben wurde und die Universitäten es den Kommerziellen überließen, Ende der 90er Jahre, haben sich aber ganz andere Bevölkerungskreise dann immer mehr im Netz bewegt und die Bewegung dort funktionierte auch ganz anders. Also im Web 2.0 müssen Sie nicht mehr selbst eine Website bauen, um dort präsent zu sein. Sie müssen nicht mehr HTML-Code programmieren können oder JavaScript. Sie gehen einfach auf Facebook und geben dort ihre Daten ein und dann organisieren die Plattformbetreiber alles für Sie. Also das ist ja auch eine Art Gatekeeperschaft, die es früher eben noch gab. Man musste ein bestimmtes Interesse daran haben, um überhaupt im Internet präsent zu sein. Also eine bestimmte Fähigkeit entwickeln, Kompetenz. Und dann waren eben nur die dort, die eben auch Interesse daran hatten. Jetzt ist die Hürde so gering, dass jeder dort reingeht, nicht wegen dieser Utopie, da ist eine Gemeinschaft, das interessiert mich, da möchte ich Teil sein, sondern man ist heute einfach Teil dieser Internetgemeinschaft und dann ist man eben wieder das, was man eigentlich ist oder was man hier sein kann, zum Beispiel Hasskommentarschreiber. Also die Motivation, präsent zu sein, Teil dieser Kommunikation im Internet zu sein, ist heute eine andere. Vielleicht könnte man darin einen der Gründe sehen, warum sich das nicht so bewahrheitet hat, wie es am Anfang war.
Sehr interessant fand ich in Ihrem Buch über die Facebook-Gesellschaft, dass dieser Traum nicht 20 Jahre alt ist, sondern eigentlich 200 Jahre alt ist und gar nicht nur mit den technischen Voraussetzungen zusammenhängt, sondern offenbar ein uralter Traum der Bürgerlichkeit ist. Sie sind von Hause aus Literaturwissenschaftler. Ich spreche jetzt mit Ihnen als Medienwissenschaftler, aber als Literaturwissenschaftler haben Sie Friedrich Schleiermacher zitiert, der 1799 eine Theorie des geselligen Betragens geschrieben hat, worin er den geselligen Zirkel lobt. Und was er daran lobt, ist im Grunde genommen genau das, was John Perry Barlow in seiner Unabhängigkeitserklärung des Internets auch lobt. In den damaligen Worten von Friedrich Schleiermacher, sehr viel altmodischer formuliert aus heutiger Sicht, lautet das dann, dass man dort alle Erscheinungen der Menschheit nach und nach kennenlernen kann, sich mit ihnen bekannt machen kann und einem auch die fremdesten Gemüter und Verhältnisse gleichsam nachbarlich und befreundet werden können. Da ist wieder dieses Freundschaftswort von Facebook. Das ist eigentlich ein uralter kosmopoliter Traum, oder?
Ja, es ist ein Versuch, die Ausdifferenzierung des bürgerlichen Alltags oder der Gesellschaft aufzufangen und Menschen, die jetzt immer spezieller ausgebildet sind und speziellere Interessen durch die Ausdifferenzierung der Arbeit entwickeln, dass man die zusammenbringt und sie dann wieder mit den Themen und auch den Perspektiven anderer konfrontiert werden. Aber dieser gesellige Zirkel war gedacht als Salon. Das ist also Teil der Salonkultur, die im 18. Jahrhundert dann sich stark entwickelte und das 19. Jahrhundert auch prägte. Und die war natürlich ganz anders, als es heute in sozialen Netzwerken ist. Ja, sie hatten eine Saloniere, die dann die Habitués, die Salonbesucher eingeladen hat. Das war halb öffentlich, also man konnte da von Freunden mitgebracht werden. Und es zielte darauf, möglichst auch Fremde hinzubringen, um neue Perspektiven in die Gespräche zu bringen. Aber dann konzentrierte man sich darauf, also das Gespräch musste dann auch geführt werden. Und man setzte sich hin und hatte Zeit. Und die Saloniere, die Hausdame, die vermittelte dann. Und das war also genau die Kommunikation, die wir jetzt auf Facebook eben nicht mehr haben, wo man nur noch postet, welche Perspektive man hat und dann docken sich faktisch die an, die die gleiche Perspektive haben und die anderen gehen woanders hin. Das war damals in den geselligen Zirkeln so nicht der Fall und deswegen hoffte Schleiermacher eben so sehr darauf, dass man die Einschränkungen, die aus dem bürgerlichen Alltag entstehen, dass man die dann dort ausbalancieren konnte, indem man mit anderen ins Gespräch kommt.
Also der gesellige Zirkel des deutschen Idealisten Friedrich Schleiermacher war gewissermaßen der Versuch, die Filterblase zu verhindern. Bei Facebook entsteht das Gegenteil, da wird die Filterblase geschaffen. Und nun stellt man fest, oder muss man wahrscheinlich feststellen, dass viele Leute ihre Filterblase offenbar, ja, amerikanisch gesagt, lieben. Warum lieben die Leute ihre Filterblase, Herr Szymanowski?
Naja, weil wir eigentlich natürlich nicht Widerspruch hören wollen. Wir wollen natürlich Bestätigung haben dessen, wie wir empfinden und wie wir denken. Und das haben wir meistens, wir werden ja meistens auch so sozialisiert in eine bestimmte Kultur hinein und fühlen uns dann aufgehoben in diesem Kreis der Gleichdenkenden. Und das ist ja nicht nur ein Problem der Filterbubble, es ist auf jeder Stufe analysierbar. Und selbst eine Nation, könnte man sagen, ist ja am Ende eine Art von Filterbubble, die ihre bestimmten Werte hat. Ja? Wenn man jetzt Bücher schreibt, was ist Deutsch, ne? Dann geht es genau um diese Frage, was zeichnet die Deutschen aus im Kontrast zu anderen etwa? Und das sind dann auch so Filterbubble der Werte oder der Perspektiven, die man eben hat. Und das ist also ein ganz natürlicher Wunsch, eine solche Bestätigung zu haben. Die Psychologen sprechen dann von der kognitiven Dissonanz, die man vermeiden will. Und die kann man eben jetzt viel effektiver vermeiden durch die digitalen Medien, die mit ihren Algorithmen uns ja dann auch helfen, das rauszufiltern, was uns nicht gefällt, als man das früher konnte.
Das kann zum Beispiel auch Google. Deswegen wird man bei Google, wenn zwei Leute mit unterschiedlichem Hintergrund dieselbe Suchanfrage stellen, nicht feststellen können, dass diese beiden Leute dasselbe Ergebnis bekommen, sondern unterschiedliche Ergebnisse. Ganz viele Apps arbeiten so, auch banale Apps. Selbst Nachrichten-Apps arbeiten inzwischen so. Sie scannen das Verhalten und bieten einem dann zuerst Nachrichten, von denen die App glaubt, sie seien besonders wichtig für mich. Nochmal die Frage, warum lieben die Leute das? Schlichtweg aus Bequemlichkeit vielleicht auch?
Ja, ich würde sagen, aus Bequemlichkeit und aus der Möglichkeit, dann mehr Kontrolle über das zu haben. Also was jetzt anders ist, was uns widerspricht, das ist ja auch eine Art Angriff auf unsere Sicht der Dinge und verlangt von uns, dass wir unsere Perspektive wandeln, modifizieren, vielleicht sogar aufgeben. Und das ist eine Herausforderung, der man nicht so einfach entsprechen kann. Und der Impuls geht dahin, das abzulehnen. Ja? Vor diesem Impuls, den wir selbst haben müssten, müssen wir also geschützt werden. Und wir werden traditionell von Experten geschützt, wie Journalisten etwa oder Lehrern, die uns sagen, ihr müsst euch auch mit dem und dem und dem beschäftigen und versuchen auch diese Position und diese Position zu verstehen. Wenn sie das jetzt aber nicht mehr haben, wenn sie jetzt einen Mechanismus haben, der uns immer das gibt, was uns interessiert und was wir schon denken, dann fehlt diese Auseinandersetzung mit dem anderen, mit dem Fremden. Und damit fehlt auch die Möglichkeit eines Zugewinns an Perspektiven und einer Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Aber dass wir das ursprünglich nicht wollen, das liegt, glaube ich, in der Situation des Menschen. Also als Lehrer weiß man das. Ja? Man muss die Schüler immer mal zwingen, wenn es hart wird, dann dabei zu bleiben und jetzt nicht gleich wegzulaufen zu den Spaßdingen, sondern auch ein schwieriges Buch weiter dran zu sitzen, bis man es versteht und bis einem das dann selbst Spaß macht. Aber sie brauchen irgendwann in ihrem Leben eben diese Personen, die sagen, nein, das ist wichtig für dich, bleib da jetzt dran, auch wenn das jetzt nicht deiner Perspektive entspricht, auch wenn du dich jetzt nicht damit schon identifizieren kannst. Es ist trotzdem wichtig für dich, dich damit auseinanderzusetzen. Und aus dieser Auseinandersetzung, wenn sie dann sich vollzieht, kommt dieser Zugewinn an Perspektiven, der uns als Menschen reicher macht. Wenn sie aber diese rausfiltern und erlauben, dass wir nur noch das kriegen, was wir wirklich haben wollen, und das ist meistens Spaß, ne? Das, was Spaß macht und was nicht wehtut, dann riskiert man eben genau diese Persönlichkeitsentwicklung.
Aber Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, für die meisten klingt es eben nicht wie eine Bedrohung, sondern wie ein Versprechen, wenn Google bemüht ist, immer genauer unsere Verhältnisse, Interessen und Aufenthaltsorte zu wissen, um jederzeit passende Empfehlungen aufs Handy spielen zu können, etwa über Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten oder sogar potenzielle Lebenspartner. Nun sammeln diese Unternehmen sehr viele Daten über uns. Man spricht gerne auch von Überwachung und Kontrolle in diesem Zusammenhang. Kann man also fast schon sagen, es gibt eine Sehnsucht nach Überwachung, weil damit eine Form der Fürsorge einhergeht?
Also das ist sicherlich nicht das Ziel, dass man überwacht wird, aber man nimmt das in Kauf. Eben aus diesem Serviceversprechen, aus dieser fürsorglichen Behandlung, die man dann erhält, wenn einem immer das angeboten wird, was man wahrscheinlich auch wirklich will. Und das ist das, was ich in dem Buch Data Love dann als diese Ambivalenz beschreibe. Wir lieben natürlich nicht die Überwachung, aber wir lieben es, dass Google uns genau die Empfehlungen geben kann, die aus dieser Überwachung oder aus der Analyse unserer persönlichen Daten resultieren.
Das setzt ja aber fast voraus, dass wir davon ausgehen, dass Google im Zweifelsfall oder irgendein anderes Unternehmen, das mit Algorithmen arbeitet, Daten scannt, Daten analysiert, Daten selektiert und uns dann entsprechend Angebote präsentiert, mehr weiß über uns, als wir selber über uns wissen. Das wäre doch fast so etwas wie ein technologisches Unterbewusstsein.
Das kann man auf jeden Fall sagen, denn wir wissen ja nicht, welche Daten wir preisgeben und wir vergessen das auch. Also wenn Sie nur an die vielen Fotos denken, die man auf Snapchat macht, ja, das sind ja alles Daten, die ein Algorithmus festhalten kann und alle Details, die uns nicht mal auffallen auf dem Foto. Und insofern weiß dann der Algorithmus oder diejenigen, die diese Algorithmen dann bedienen und auswerten, die wissen dann am Ende mehr über uns als wir selbst.
Wenn es so ist, Herr Szymanowski, dass die Algorithmen im Zweifelsfall mehr wissen oder zumindest mehr erinnern, als wir persönlich erinnern, weil wenn wir ein Foto machen auf dem Smartphone, Daten gespeichert werden, wo wir es gemacht haben, zu welcher Uhrzeit wir es gemacht haben. Wenn das so ist, wie steht es denn eigentlich dann um die informationelle Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht in den Status eines Grundrechts gelupft hat? Können wir die denn dann so autonom ausüben, wie es das Gesetz vorsieht?
Nein, die können wir natürlich nicht. Aber wir wollen es vielleicht auch nicht. Kommt natürlich dann die Frage dazu, welche Benutzungsbedingungen haben wir da überhaupt unterschrieben? Natürlich liest die keiner, deswegen ist die Frage, inwiefern wir wirklich Bescheid wissen, welche Selbstbestimmungsrechte, informationellen Selbstbestimmungsrechte wir da gerade weggeben. Das ist natürlich immer die Frage am Ende, aber man könnte sagen, dass niemand uns zwingt, eine App zu benutzen, die mein Schlafverhalten kontrolliert und deren Daten alle auf der Plattform gespeichert werden. Niemand zwingt mich, über Foursquare oder Facebook mitzuteilen, wo ich mich gerade bewege, wo ich mich gerade aufhalte, sodass ein Bewegungsprofil erstellt werden kann. Aber wir machen das eben wegen der Vorteile, die daraus resultieren. Und das ist eine heikle psychologische und philosophische Frage, würde ich sagen, weniger eine politische.
Nun könnte man ja auch noch angesichts der Algorithmen, die im Hintergrund immer wirken, fragen, wer ist eigentlich der Erzähler? Man hat, wenn man auf Facebook etwas postet, eingibt, auf anderen sozialen Medien unterwegs ist oder wenn man eine Suchanfrage stellt oder einfach so durchs Internet surft und in einem Blog etwas hinterlässt, vermutlich immer das Gefühl, selbst der Erzähler zu sein oder der Verursacher. Angesichts der Algorithmen stellt sich die Frage aber nochmal anders, ob man am Frontend der Technologie die Erzählung schreibt oder da Algorithmen eingreifen, analysieren, selektieren etc. nicht der Algorithmus eigentlich der Erzähler ist.
Vielleicht müssen wir sogar von drei Erzählern sprechen in sozialen Netzwerken. Einmal der postet, das wäre ich dann. Zum Zweiten sind es aber die Freunde, meine Freunde, die ja auch darauf reagieren und auf meiner Seite posten und damit ja Teil dessen werden, als der ich erscheine. Und drittens ist es dann eben der Algorithmus, der bestimmte Sachen vermerkt ohne mein Zutun. Also wenn ich eine automatische Markierung meiner Aufenthaltsorte etwa habe, ja, oder eine automatische Mitteilung, was ich bei Spotify höre, ja, dann ist diese Mitteilung, ich höre jetzt dieses und dieses Lied, das ist dann keine Mitteilung mehr, die ich in dem Moment wirklich mache, weil ich das Lied gut finde, sondern der Algorithmus übernimmt das. Das habe ich natürlich irgendwann mal so eingestellt, aber es wird mir dann nicht mehr bewusst und der Algorithmus wird dann praktisch zum Miterzähler meines Lebens. Und zwar in einer Weise, dass mir das gar nicht mehr bewusst wird, was der Algorithmus alles über mich erzählt. Das heißt, die Geschichte meines Lebens wird von meinem Leben selbst erzählt. Indem ich eben auf Spotify das jetzt höre, wird es auch zu einer Information über mein Leben, ohne dass es mir bewusst wird. Das heißt, es entsteht faktisch eine automatische Autobiografie.
Diese Frage nach dem Erzähler stellt sich Ihnen als Literaturwissenschaftler natürlich, genau. Beziehungsweise weil Sie als Literaturwissenschaftler angefangen haben, könnte man sagen, jetzt als Medienwissenschaftler arbeiten, aber die Medien als Literaturwissenschaftler weiterhin betrachten. Sie sind das, was man gemeinhin einen digitalen Immigranten nennt. Das heißt, Sie sind nicht mit der Technik aufgewachsen wie die Digital Natives. Sie sind 1963 geboren und nun behaupten Sie oder schreiben Sie in Ihren Büchern, das ist kein Nachteil, sondern das ist eher ein Vorteil, wenn man digitaler Immigrant ist und sich mit neuen Medien beschäftigt. Warum soll das ein Vorteil sein, Herr Szymanowski, gegenüber 10-Jährigen, die einen bei Clash Royale oder irgendeinem anderen Internetspiel locker abzocken, weil sie damit groß geworden sind und 100-mal schneller sind als man selbst?
Na gut, es wird ein Vorteil, wenn es über die Spielkultur hinausgeht, die letzten Internet-Meme oder YouTube-Celebrities oder auch über Versiertheit im Umgang mit bestimmten Applikationen. Da sind natürlich die Digital Natives, den Immigrants, in vielerlei Hinsicht überlegen, weil sie viel mehr Zeit damit verbringen und damit aufgewachsen sind. Aber was ihnen fehlt, ist die kulturwissenschaftliche Einordnung dessen, was passiert und auch die Reflexion dessen, womit sie sich da beschäftigen, diese Medien, die, das war der Anfang unseres Gesprächs, ja, die auch eine sozialisierende Funktion auf uns ausüben. Dies zu erkennen, ist natürlich einfacher, wenn man noch mit anderen Medien aufgewachsen ist und den Vergleich ziehen kann.
Also wenn man mit einer Lesekultur aufgewachsen ist. Genau. Welcher Vorteil ist das dann, den man mitbringt, wenn man sich mit Facebook und dem Algorithmus als Erzähler etc. beschäftigt?
Ja, man weiß zum einen, wie gut es sein kann, wenn man sich 2 Stunden in ein Buch, in einen Text versenkt, ohne sich ablenken zu lassen. Und man hat vielleicht diese Fähigkeit sogar noch heute und kann konzentrierter sich mit komplexen Themen beschäftigen als die sogenannten Multitasking Digital Natives, die von einer Sache zur anderen springen und immer glauben, sie können alles gleichzeitig gut ausüben, aber in jeder Funktion dann eigentlich nur halbe Sache machen. Und die, wenn es schwer wird, dann schnell wegspringen zu dem, was leichter ist. Ja? Und das versperrt ihnen dann bestimmte Einblicke, die man mit dem anderen noch hat und die wir als Lehrer, finde ich, den Digital Natives dann in der Schule eben auch mitgeben sollten. Deswegen sage ich in meinem neuen Buch über Medienbildung, dass das die Aufgabe der Digital Immigrants ist, der Lehrer, das zu vermitteln und dass sie sich nicht einreden lassen wollten, dass sie einen Nachteil haben und dass sie die Frage des Digitalen nicht berühren dürften oder vermeiden müssten, weil sie da ohnehin den Jüngeren nichts zu sagen haben. Sie haben ihnen sehr wohl etwas zu sagen, wenn wir ihnen mehr sagen wollen, als nur, wie sie eine App öffnen sollen.
Sie haben als Literaturwissenschaftler gearbeitet und gelehrt in Göttingen, unter anderem in Harvard, in Basel, sind jetzt in Hongkong, sind relativ weit über den Globus schon gereist, werden sicher Freunde an verschiedenen Orten haben und deswegen möchte ich Sie natürlich gegen Ende dieses Gespräches persönlich fragen, Herr Szymanowski, nutzen Sie eigentlich Facebook persönlich?
Ja, natürlich. Ich nutze Facebook persönlich. Ich habe einen Facebook-Account. Ich würde mir niemals wagen, über Facebook zu schreiben, ohne das selbst auch erfahren zu haben. Also gerade wenn man so viel unterwegs ist und in verschiedenen Bereichen Freunde zurücklässt, in verschiedenen Erdteilen, ist es ganz gut und das ist ja bekannt, das ist einer der großen Vorteile. Man kann dann leicht mit ihnen im Kontakt bleiben. Und ich nutze auch die Shares, die Links, die meine Freunde dort vermitteln. Es sind natürlich viele Freunde auch aus dem akademischen Bereich. Und da werde ich auf viele interessante Artikel und Videos gestoßen, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Also das benutze ich dann auch ganz für mich persönlich. Und natürlich poste ich da auch mal Urlaubsbilder, um mitzuteilen, wo ich gerade mich befinde. Aber ich vermeide natürlich Selfies und Bilder von Essen, Foodies.
Aber Tagebuch schreiben Sie wahrscheinlich, wenn, dann von Hand auf Papier.
Das ist eine interessante Frage, die musste jetzt kommen. Tagebuch habe ich lange geschrieben, dazu komme ich gar nicht mehr. Aber ich habe es so lange geschrieben, um mich an den Unterschied zwischen diesem Tagebuchschreiben und dem Facebook-Posten noch erinnern zu können.
Tagebuchschreiben gehört eindeutig in die analoge Welt, auf jeden Fall, wenn man es auf Papier veranstaltet. Nun hat Heiko Maas, Bundesjustizminister der Großen Koalition während der dritten Regierungszeit von Angela Merkel, einmal das Recht auf ein analoges Leben gefordert. Ist das realistisch, Herr Szymanowski? Wird es ein analoges Leben im Digitalen in Zukunft noch geben können?
Also wahrscheinlich in 20 Jahren oder in 30 Jahren nicht mehr, aber das Recht jetzt einzufordern ist erstmal richtig. Ich sage, es wird es nicht mehr geben, weil Sie können auch heute nicht mehr sagen, ich möchte für meine Arbeit bar bezahlt werden. Sie müssen heute ein Konto haben, um überhaupt Ihren Lohn empfangen zu können. Und so wird das auch später sein. Man wird an den modernen Kommunikationsformen teilnehmen müssen, um überhaupt an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Aber ich finde es richtig, dass es thematisiert wird, dass es da ein Problem geben könnte und dass da vielleicht auch Zwänge entstehen, die man nicht jedem aufdrängen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel Versicherungsunternehmen und Arbeitgeber von Versicherten und von Angestellten verlangen, dass sie Apps benutzen, die dann über ihr Bewegungsverhalten oder über ihr Sportverhalten oder ihr Ernährungsverhalten Aussagen treffen, um eben einschätzen zu können, ob sie, wie sie versichert werden müssen oder ob sie sich gesund ernähren oder was auch immer dann das Interesse dessen ist, der das verlangt, dann ist das natürlich ein Angriff auf die informationelle Selbstbestimmung, die wir vorher angesprochen haben. Und es muss eben das Recht geben, das verweigern zu können. Aber es wird natürlich kompliziert, denn wenn das die meisten tun und 10% der Arbeitnehmer wollen es nicht tun, dann werden die einen Nachteil haben. Wir schaffen faktisch alle, indem wir kooperieren mit diesen Medien. Und warum sollten wir es nicht? Viele finden das ja in Ordnung und sehen darin auch ja einen Fortschritt. Das muss man ja auch sehen, dass man aus den Daten dann auch wichtiges Wissen produzieren kann. Wenn wir das größtenteils benutzen, diese Medien, dann schaffen wir neue Standards in der Gesellschaft und denen sich dann andere wahrscheinlich nicht entziehen werden können. Insofern wird es dieses Recht auf das analoge Leben am Ende nur bedingt geben.